Wir sind mittendrin in der Adventszeit 2019 und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du dich riesig drauf gefreut, weil du sagst, das ist die Zeit, wo wir so schöne Musik hören können, wo wir uns besinnen können. Ich gehe ins Weihnachtsoratorium oder auf den Weihnachtsmarkt und ich mache es mir gemütlich. Vielleicht hast du auch gedacht, Adventszeit, oh Schreck, oh Graus, das ist immer ganz schwierig. Da ist viel zu tun und du musst dich durch Geschäfte quälen, wo du Musik hörst, die du nicht hören magst und vielen Ansprüchen gerecht werden. Mein Verhältnis zur Adventszeit ist immer sehr ambivalent, sehr gespalten. Ich bin nicht so die Kitschfrau und kann mit vielem gar nicht so viel anfangen, was wir Deutschen da so machen. Und das war wohl sicher auch der Grund, warum ich mir überlegt habe, was kannst du predigen, was kann da hinein helfen oder einen guten Gedanken geben. Und ich bin auf eine Stelle gestoßen, die total schlicht ist, ein Bibelwort, was sehr schlicht ist und doch ganz viel Kraft in sich verbirgt. Es heißt, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Das ist ein Teil aus dem ersten Johannesevangelium, also aus dem ersten Kapitel, einem Kapitel, was ich sehr, sehr schön finde und sehr schätze. Ich möchte gerne drei Gedanken heute Morgen mit euch teilen und der erste ist dieser, den Schmerz des heimatlosen Jesus nachempfinden. Was für ein Schmerz in diesem Bibelwort. Wie viele ihn aber, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Als ich das als erstes gelesen habe, da wollte ich da reingehen und sagen, sag mal Johannes, hättest du das nicht anders schreiben müssen? Hättest du nicht schreiben müssen, er kam in sein Eigentum und sein Volk Israel nahm ihn begeistert und fröhlich auf? Sie waren bestens vorbereitet, sie hingen an seinen Lippen und sie haben die Zeit mit ihm genossen. Aber das steht da nicht, sondern etwas ganz anderes steht dort. Und ich dachte an mich. Wie reagiere ich denn, wenn meine Kinder in ihr Eigentum kommen, nach Hause? Anne wohnt mir gegenüber und die ahnt, was ich dann mache. Für Lisanne fahre ich zu Kaufland und kaufe den Multivitaminsaft, den sie liebt. Für Nils suche ich mein kleines Zettelchen aus dem Portemonnaie, da stehen die Gummibärchen drauf, die er isst und die müssen gelatinefrei sein, weil der ist ök. Ich lüfte die Betten, ich forste meinen Kalender durch, damit ich Zeit habe, wenn meine Kinder kommen in ihr Eigentum. Ich frage Uli, wer von uns fährt zum Bahnhof und holt sie ab. Bei mir läuft es also ganz anders, wenn die Kinder in ihr Eigentum kommen. Und bei Jesus? Auch er wäre gerne gut aufgenommen worden. Und von Anfang an war da so wenig Platz. Und da meine ich nicht nur sein schlichtes Entbindungszimmer, sondern ich meine, dass er von Anfang an etwas gespürt hat bei den Menschen. Und das war das eine Wort. Und es heißt Abweisung. Und er hat es gespürt, weil er harte Herzen erlebt hat, weil er hinterhältige Fragen bekommen hat, weil er Tuschelei miterlebte, weil er heimatlos war und selber sagen musste, ich habe keinen Platz, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Und weil er immer wieder Menschen begegnete, die diesen Schritt nicht schafften, aufzumachen. Natürlich gab es Highlights. Natürlich gab es auch das andere, Menschen, die ihm offen begegneten, die ihm hundertprozentiges Vertrauen entgegenbringen konnten und die das erlebten, was wir mit Neugeburt bezeichnen. Aber trotzdem zog sich diese Heimatlosigkeit und dieser Aufnahmestopp von Anfang an durch sein Leben. Ich glaube, dass viele Menschen heute in Deutschland das eigentlich ganz gut nachempfinden können, weil sie selber so sind. Sie sind zu uns gekommen als Menschen auf der Suche nach Heimat und standen irgendwann auf irgendeinem Bahnhof mit ein, zwei Koffern in der Hand und das war alles. Hier angekommen als Verfolgte, als Asylanten, als Menschen auf der Suche nach einem Zuhause. Und ich weiß, dass hier in Wetter solche Menschen leben. Wir in unserer Gemeinde in der Ruhrkirche nebenan haben solche bei uns. Es gibt auch andere, die diesen Schmerz ganz tief nachempfinden können. Das sind Menschen wie ich. Damit meine ich Menschen, die sich irgendwann im Leben sehr verändert haben, die vielleicht eine neue Identität gefunden haben, die nicht mehr so leben wie früher. Und sie kommen vielleicht auch manchmal in ihr Eigentum, in ihre Herkunftsfamilie und plötzlich merken sie, das passt nicht mehr. Ich wäre willkommen, wenn ich so wäre wie früher, aber jetzt, wo ich so bin, wie ich jetzt bin, passe ich nicht mehr. Aber selbst wenn du Heimatlosigkeit weder als Flüchtling noch als Mensch mit einer starken inneren Veränderung kennst, glaube ich, dass du diesen Schmerz von Jesus nachempfinden kannst. Diese Sehnsucht, die er eigentlich hat, nach Zuhause sein, bei dir, bei mir. Dieses sich öffnen können für ihn. Ich glaube, dass uns dieser Schmerz über ihn oder mit ihm neu dazu bringen kann, Anbeter zu werden. Und wir sind vorhin durch die Musik ja schon wunderbar damit reingenommen worden, dass es darum geht, an Weihnachten ein Anbeter zu werden. Und ich glaube, dieser Schmerz kann uns neu in die Anbetung bringen, nämlich dankbar zu werden dafür, dass er gekommen ist und dass er es ausgehalten hat hier, bei uns und mit uns und dass er es immer noch aushält. Aber natürlich möchte ich heute Morgen nicht im Schmerz hängen bleiben. Deshalb ein zweiter Gedanke, mich öffnen für ihn, das ist überraschend, spannend und herausfordernd. In dem Bibelwort geht es ja noch weiter. Da heißt es, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, so übersetzt es die gute Nachricht. Es gab und gibt sie ja also doch, die, die ihn aufgenommen haben, die in eine Beziehung mit Jesus gestartet sind. Und das geht für uns Menschen ganz simpel, genauso schlicht, wie Jesus auf die Welt gekommen ist, genauso schlicht kann auch der Start in die Beziehung mit ihm sein. Vielleicht war das der Satz, den du irgendwann mal gesagt hast, wenn es dich wirklich gibt, dann lade ich dich ein. Ein Satz, so schlicht. Und dieser Satz hat deinen Beziehungsstatus komplett verändert. Elke unterwegs im Leben mit Jesus oder Uli unterwegs im Leben mit Jesus. Dieser Satz hat den Unterschied gemacht, dass es nicht nur nett war, hier in die freie Gemeinde zu kommen, sympathische, fröhliche Menschen zu treffen, ein schönes Getränk am Eingang mitzunehmen und nachher nach Hause zu gehen, sondern den Unterschied gemacht, dass es was mit deinem Leben zu tun hatte. Dass da ein Satz passierte, der eine Beziehung hergestellt hat zwischen Jesus und dir und von da ab durfte sich etwas entwickeln zwischen ihm und dir. Ich gehe davon aus, dass viele von euch diesen Schritt gemacht haben. Und vielleicht erinnerst du dich jetzt gerade an dein Erlebnis in den 80ern auf irgendeiner Evangelisation, im Krieg, wo du richtig Not hattest und vielleicht diesen Satz gesagt hast. Vielleicht, wenn du jung bist, auf dem BAM in Bochum oder auf einer Gemeindefreizeit, wo du es gewagt hast und so einen Satz zum ersten Mal gesprochen hast. Super, richtig, richtig gut. Und trotzdem möchte ich fragen, und was ist heute in der Adventszeit 2019? Magst du dich da auch öffnen für Jesus, ganz persönlich? Wenn ich selber diese Predigt hören würde, dann würde ich jetzt dazwischengrätschen und würde sagen, Moment mal, wie stellst du dir das vor? In der Adventszeit, ich muss den Tannenbaum holen, ich soll mir überlegen, was wir Heiligabend essen, meine Kinder haben schwierige, komplizierte Wünsche auf den Zettel geschrieben, mein Süßer möchte irgendwelche Plätzchen essen, ohne die geht's nicht. Ich habe ja auch noch Alltag dazwischen, meine Dienstreisen im Dezember. Du glaubst ja nicht, was ich machen soll für die Gemeinde, da sind ja noch Treffen und ich soll Kuchen backen. Und was ist mit den Mails? Und mein Kind ist klein, das plärrt, das weiß gar nicht, dass Weihnachten ist. Wie stellst du dir das denn vor? Öffnen für Jesus mitten in der Adventszeit. Das hätte ich gefragt, auf jeden Fall. Die eine Lösung, die ich für mich finde, ist immer wieder die eine, Zeit nehmen. Zeit. Letzten Mittwoch habe ich mir komplett freigenommen für Jesus und mich. Das mache ich jede Adventszeit. Das ist mein Weihnachten. Ich habe diese Zeit nicht, aber ich schneide sie mir raus, extra. Ich glaube aber, dass es um noch mehr geht als um Zeit. Ich glaube, dass das Codewort für dieses Öffnen zwischen Jesus und dir ein anderes Wort ist. Und das heißt Qualität. Ich will das am Beispiel Ehe deutlich machen. Auch zwischen meinem Partner und mir, er heißt Uli, wisst ihr, ist nicht immer Romantik und nicht immer viel Zeit. Es ist also Adventszeit zwischen uns. Und nun kommt es darauf an, wie fülle ich das? Morgens muss er los in einen nicht gerade stressfreien Job nach Witten in den SCM-Verlag. Und dann kann ich mich entscheiden, rufe ich einfach nur hinterher, tschüss. Oder an Tagen, wo ich vielleicht besser drauf bin, komm gut durch. Und dabei schreibe ich meine To-Do-Liste, was ich denn so mache heute. Oder ich befülle die Spülmaschine, was ich nicht so gut kann, laut Uli. Ich könnte aber auch hingehen, könnte ihn kurz in den Arm nehmen und ihm die drei Worte sagen, die wichtig sind. Und manchmal schaffe ich das. Und ich glaube, diese drei Worte machen den Unterschied, wie er vielleicht im Laufe des Tages an mich denkt. Und ich glaube, mit Jesus ist es genauso. Es kommt auf die Qualität an, zwischen dir und ihm, was da lebt zwischen euch beiden. Vielleicht möchte er dich etwas fragen in dieser Adventszeit. Und die Frage ist, kriegst du das überhaupt mit? Vielleicht möchte er dich an irgendetwas erinnern in dieser Adventszeit. Und die Frage ist, bleibst du stehen in deinem Getriebe und schenkst ihm kurz Gehör? Ein Beispiel, wie ich das erlebe. Ich hatte neulich Gottesdienstleitung in der Ruhrkirche in unserer Nachbargemeinde von euch. Und mitten im Gottesdienst merkte ich, ich ärgere mich so über mich. Ich hatte schon vor dem Gottesdienst viele Fehler gemacht, komischerweise. Und in dem Gottesdienst hatte ich auch noch Fehler gemacht. Und dann saß ich auf dem Stuhl wie Marlene heute und ärgerte mich. Und dann hörte ich, wie der gute, große, einmalige Gott zu mir sagte, kannst du dir das gerade vergeben, was da war? Ich habe es nämlich schon getan. Und ich wollte schon dazwischen gehen und sagen, Herr, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss doch auf den Gottesdienst aufpassen. Und dann hörte ich, wie er nochmal sprach und sagte, das musst du gar nicht. Du kannst jetzt einen Moment mit mir haben. Und den hatte ich dann. Ich glaube, darum geht es, um die Qualität zwischen ihm und dir. Ob wir das mitkriegen, was er uns sagen möchte. Nicht immer laut, manchmal vielleicht sehr leise. 10 Tage haben wir noch Adventszeit. Da ist noch unwahrscheinlich viel drin, Leute. Da ist noch ganz viel Chance, dass du Qualität erlebst zwischen dir und deinem Herrn. Dass er rein darf in deinen Alltag, in dein Kindergeschrei, in deine Arztbesuche, in deine Mails, in dein Backen, in deine Freunde, die vielleicht gerade total am Rad drehen. Ich habe ein Zitat gefunden, was mich sehr erfreut und erquickt hat. Und das heißt, du kannst dich in jedem einzelnen Moment deines Lebens entscheiden, ob dein Alltag von dem Bewusstsein meiner Gegenwart oder der Allgegenwärtigkeit deiner Probleme geprägt sein soll. Das ist von Sarah Young in Komm zu mir, Briefwechsel mit Jesus. Das fasst es im Grunde haargenau zusammen. Wir haben es in der Hand. Wir können entscheiden in unserem Alltag, was uns bestimmen soll. Das ist die Qualität, das ist das, was dich und Jesus ausmachen kann. Wir haben es oft in der Hand, uns zu öffnen. Klammer auf. Vielleicht gibt es hier noch ein paar Tiefenentspannte, die empfinden die Adventszeit ja völlig geschillt und die sagen, ich habe gar keine Allgegenwärtigkeit meiner Probleme, kenne ich gar nicht. Wunderbar, dann darfst du an der Stelle einsetzen, die Allgegenwärtigkeit deiner wunderbaren Pausen. Wenn es wirklich so ist, dann kann auch Jesus in deine Pausen gut reinkommen. Ein dritter und letzter Gedanke. Sein Geschenk, Leben in einer großartigen inneren Stärke. Der Bibelvers ging ja noch weiter und da heißt es zum Schluss, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Ich habe vorhin schon ein bisschen ausgeführt, diesen Gedanken, wir sind irgendwann in eine Beziehung mit Jesus gestartet und haben dort ganz viel Gutes bekommen. Wir haben plötzlich einen Sinn gefunden, wo wir vorher vielleicht Sinnlosigkeit gespürt haben. Wir haben plötzlich einen Herrn, mit dem wir unser Leben teilen können. Wir können alte Denkmuster aufräumen lassen. Das sind alles richtig gute Dinge. Ich stolperte aber über ein Wort, was in diesem Bibelwort steht, und es ist das Wort Macht. Dort stand also nicht, ihr habt die Ohnmacht, Gottes Kind zu sein, sondern ihr habt die Macht, ein Gotteskind zu sein. Macht, Exousia, ist ein Wort, was 100-mal in der Bibel als Substantiv vorkommt, ein spannendes Wort. Denn das Gegenteil, diese Ohnmacht, würde ja bedeuten, wir sind entscheidungsschwach, wir sind handlungsunfähig, wir haben keinen Einfluss. Aber dort geht es um Macht. Jesus überträgt uns also eine Macht, eine Vollmacht, die teilt er aus. Ja, was ist eine Vollmacht? Im November zog ich mir einen Bänderriss zu und dann musste mein Uli mit meiner Vollmacht zum Wittener Krankenhaus, um das Röntgenbild zu holen. Ich beauftragte ihn also sozusagen, dieses Bild ausgehändigt zu bekommen. Jesus ist unser Beauftrager. Und die Bibel führt dieses Wort Macht an vielen Stellen aus. Eine Stelle möchte ich euch gerne bringen, weil ich die sehr tiefgehend finde. Ich habe sie auch hier vorne. Das steht in der Jüngerberufung, die Markus so erzählt. Später stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm. Er wählte 12 von ihnen aus, die ihn ständig begleiten sollten, und er nannte sie Apostel. Er wollte sie aussenden, damit sie predigen und mit Vollmacht Dämonen austreiben. In dieser Jüngerberufung, die wir hier von Markus hören, sind die zwei Aspekte von Vollmacht eigentlich richtig gut drin. Der eine Aspekt ist das, Jesus möchte Leute, die bei ihm sind. Die sollten um ihn sein. Das hat er ja so gelebt mit seinen Jüngern, enge Gemeinschaft. Und das andere, Macht bedeutet auch rausgehen. Er hat sie ja nicht nur gesammelt und eine gute Zeit mit ihnen gehabt, sondern er hat sie bevollmächtigt für vieles, vieles, was sie tun sollten. Und damit hat er sie losgeschickt in ein mutiges und ereignisreiches Abenteuer, was sie zu bestehen hatten. In diesem Beispiel hier vorne wurden sie losgeschickt, um Dämonen auszutreiben. Ich habe heute Morgen nicht die Zeit, das ausführlich zu machen, aber wir können einfach grob festhalten, eine Art Dienst, wo finstere Gedanken aus Menschen herausgetrieben wurden. Und es war ein Dienst, den die vorher nicht konnten. Sie wurden also beauftragt und befähigt dazu, das zu machen. Das hatten sie ja vorher nicht gelernt. Ich erinnerte mich daran, dass Jesus uns vieles gegeben hat, wozu er uns beauftragt hat. Wir sollen zum Beispiel Salz und Licht sein. Wir sollen seine Botschaft unter die Leute bringen. Viele, viele Dinge, zu denen er uns befähigt hat, die Fähigkeit gegeben hat. Und als ich darüber nachdachte, wozu er uns überall befähigt hat, da stolperte ich über eine weitere Stelle, die noch größer ist und mich und sicher auch euch noch mehr herausfordern wird. Das ist eine Stelle aus Johannes 14, 12 und 13. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Und dann noch was übers Gebet anschließend. Noch größere? Wenn man das liest, dann kann es einen ein bisschen schaudern. Weil ich denke, das, was Jesus getan hat, das war schon der Hammer. Da war schon unwahrscheinlich viel Kraft und Befähigung zu spüren und unwahrscheinlich viel von Gott ist zu den Menschen geflossen. Im ersten Moment, als ich das las, dachte ich, wollen wir das überhaupt haben? Noch Größeres? Und ich spüre, das ist eine Herausforderung für uns als Christen. Vielleicht leben wir oft weit unter den Möglichkeiten und Befähigungen, zu denen Jesus uns aber es zutraut und vielleicht auch schon manches uns anvertraut hat. Jedenfalls unglaublich, dass er nicht sagt, beschränkt euch mal schön. Ich gebe mal da so drei kleine Dinge, das könnte was so sein für euch, sondern dass er uns aussendet mit ganz viel, auch mit ganz viel Möglichkeiten. Ich schätze, dass wir alle oft unter diesen Möglichkeiten weit zurückbleiben und dass da vielleicht noch richtig viel drin ist für uns. 10 Tage haben wir noch Adventszeit. Was kann das für eine Adventszeit werden, wenn du, wenn ich, wenn wir in diesem Bewusstsein losgehen, hey, wir sind Kinder Gottes. Einmal was Wunderschönes zwischen dem Vater und uns. Aber auch eine Kraft, die wir mitbringen in unseren Alltag, in deine Ehe, die vielleicht schwierig ist, in deine vielleicht krubbelige Verwandtschaft, die du Heiligabend sehen musst. Eine Vollmacht und eine Kraftwirkung von ihm, die du mitbringst in das Wartezimmer, wo du sitzt. Und wo vielleicht Leute sitzen, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, wenn es um Gott geht. Eine Kraftwirkung, die du mitbringst in deine Nachbarschaft oder in deine Freundschaft, die du hast mit irgendjemand. Und ich weiß, Leute, wie schwer das ist. Ende November war ich zu Besuch bei einer Freundin von mir, die nicht an Jesus glaubt. Und immer wieder, wenn ich dort bin, dann erdrückt mich manchmal dieses Gefühl, es ist alles so schrecklich oberflächlich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dieses Gefühl, es geht um Essen und Trinken und Urlaub und dann war es das. Und ich war so mutlos und so stumm. Und dann habe ich mit Jesus gesprochen und habe gesagt, Herr, was soll ich denn tun? Und die kennt mich schon so lang. Und dann habe ich die Stimme in meinem Innern gehört, wie Jesus sagte, rede von deinem. Und dann habe ich versucht zu erzählen von der Gemeinde, von dem Wochenende, was wir hatten als Mitarbeiter und habe versucht zu schwärmen von dem, was ich habe. Und wir landeten dann plötzlich auf meiner Homepage und dann wollte sie was angucken von dem, was ich arbeite. Und ich dachte so, wow, ich glaube, das ist es, dass wir den Mut finden, an das zu glauben, woran Jesus in dir glaubt, nämlich, dass er lebt in dir und so stark ist, wie du es vielleicht manchmal selber nicht ahnst. Letzten Herbst hatte ich einen Kellerschock. Ich bin in den Keller gegangen, um dieses Teil hochzuholen, was für uns für die Advents- und Weihnachtszeit immer total wichtig ist. Es ist unsere schlichte Weihnachtskrippe. Und das, was am schönsten ist, neben der Krippe, ist diese Schachtel, denn diese Schachtel ist holy, heilig. In der Schachtel sind die Figuren drin, die wir als Familie für die Advents- und Weihnachtskrippe irgendwann zusammen gebastelt haben. Wir, eine ganz normale Familie mit viel Streit, so wie vielleicht in vielen eurer Familien auch. Und als ich die Krippenfiguren hochholte und sie auspackte, da kriegte ich einen kleinen Schock, denn die Hauptfigur war nicht da. Das Jesuskind fehlte. Und mir fiel ein, wie das passiert war, nämlich beim Einräumen im Januar. Und ich habe gedacht, bloß das alles im Keller, ist ja noch lange hin. Und nun ist November und ich packe das Ding aus und das Christuskind fehlt. Im ersten Moment mache ich das, was ich immer mache. Ich denke, ich muss es retten. Du musst es nachbasteln, Kerstin Wendel, die du keine Zeit für sowas hast und im Basteln total unbegabt. Und dann dachte ich, nein, ich werde ihn nicht nachbasteln. Und dann dachte ich an meine Freunde hier in Wetter und in Lüneburg und in Hamburg und in Marburg. Und ich sah die vor mir, so viele Christenmenschen, von denen ich weiß, Jesus lebt in ihnen. Und ich dachte, der ist längst unterwegs, der will da gar nicht mehr liegen. Der ist schon längst los und lebt in den Herzen und Köpfen von ganz vielen. Und da verteilt er sich in seiner Art, in Demut, in Liebe, in Zugewandtheit, mit ganz viel Kraft, mit der Kraft seines Vaters im Himmel. Und dann brauchte ich den nicht mehr nachbasteln. Ich wünsche dir, ich wünsche mir, dass wir uns neu bewusst werden, wer wir sind als Kinder Gottes. Und dass das, was Jesus in uns hineingelegt hat, uns beflügelt und befähigt für unseren Alltag. 10 Tage Adventszeit hast du noch vor dir. Und da kann noch jede Menge geschehen. Amen. Eine Predigt taucht nicht, wenn man, oder ein Gottesdienst taugt nicht, wenn man nicht selber denken darf, nicht selber entscheiden darf und nicht selber an irgendeiner Stelle persönlich wird. Deshalb habe ich 3 Fragen mitgebracht. Für die soll jetzt Zeit und Raum sein. Vielleicht magst du dir eine von diesen Fragen nehmen und spürst, das ist die Frage, über die ich gerade mit Jesus ins Gespräch kommen möchte. Ich selber musste durch die Frage 2 sehr bitter durch in dieser Adventszeit. Aber ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Gott segne euer Nachdenken. Wir hören ein bisschen Musik dazu und haben Zeit für ein persönliches Gespräch mit Jesus.